Willkommen zurück bei den Bohrleuten. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Wir wollen heute ganz spontan, ganz kurz eine Ausgabe machen zur Landtagswahl im Saarland. Und es wird eher eine, ich gehe davon aus, dass es eher eine kürzere Ausgabe wird. Man muss sich irgendwo so vorstellen, also die Ausgabe wird quasi, man muss sich so vorstellen, sie wird so lang wie ein halbes Saarland, wenn man immer alles mit dem Saarland vergleicht. CDU stark verloren, obwohl sie jetzt so einen starken neuen bundesweiten Vorsitzenden hat, und die SPD gewonnen. Warum, sagen wir mal, also wir beide sind nicht aus dem Saarland und wohnen da auch nicht. Warum ist es für uns interessant, oder warum interessiert das überhaupt jemanden, was da im Landtag da gewählt wurde im Saarland? Warum sollte man das wissen?
Gut, ich meine, es ist eine Landtagswahl, ja, und die Landtagswahlen, die werden ja immer so als Gradmesser gesehen für den aktuellen Stand der Bundespolitik. Das wird ja sehr gerne miteinander zusammengeworfen. Häufig wird das so dann von Plebiszit gesprochen über die Regierendenarbeit und all den Kram, den man da sieht. Wenn man zum Beispiel da zurückdenkt an die ersten Landtagswahlen 1999, wo dann die SPD plötzlich in Hessen massiv verloren hat, galt es dann quasi so als dieses Misstrauensvotum gegen Rot-Grün wann auch immer eine Regierung abgewatscht wird im Endeffekt, also die Parteien verlieren, die in Berlin an der Regierung sind, wird es gerne gleichgesetzt sozusagen. Und ich möchte gleich da damit beginnen zu sagen, ich halte es generell für relativ Unfug, weil diese Landespolitik unterscheidet sich doch häufig sehr, sehr stark von der Bundespolitik, ganz besonders in den eher kleineren Bundesländern. Ja, wir würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen, dass Bremen oder Berlin mit ihrer eher rot-rot-grün angehauchten Politik irgendwie repräsentativ für den Bund wären. Und ich sehe jetzt auch nicht zwingend, warum das saarländische Ergebnis massive Auswirkungen oder Signalwirkung haben sollte auf den Bund. Meines Wissens nach hat sich da jetzt auch in der letzten Zeit in den Umfragen nicht großartig was verschoben. Nur wird es eben sehr häufig gemacht. Und der spannende Effekt ist eben, wie das dieses Mal anders ist als bei den letzten Malen. Und das ist etwas, das mich auf eine schwarzhumorige Art und Weise massiv amüsiert.
Okay.
Einfach weil es ist eine, man verzeiht mir den auch, es ist eine Bullshit-Maschine, die da läuft. Ja. Wir hatten 2018 folgende, als Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin geworden ist. Da hatte die ja dann diese Riesenprobleme mit den Landtagswahlen im Osten und mit den Landesverbänden im Osten. Und jede Landtagswahl, die CDU damals verloren hat, und ich glaube, die haben die ja im Endeffekt alle verloren, nicht besonders krachend oder so, aber es war halt, waren halt keine Erfolge da dabei. Nee, sondern immer, ja, das ist die Kramp-Karrenbauer, ja, die hat es offensichtlich nicht drauf und die ganzen Probleme, die da jetzt aus der Bundespolitik mitbringt. Ja, und da kamen dann diese ganzen Herren vom rechten Flügel aus diesen östlicheren Landesverbänden und haben dann immer erklärt, warum da die Kramp-Karrenbauer und die Merkel schuld sind. Hm. Und als dann 2020 der Laschet an die Spitze kam und dann die Landtagswahlen immer noch in die Hose gingen, war das dann ganz klar die Schuld von dem Herrn Laschet, der da als CDU-Vorsitzender hier abgewatscht wird. Und jetzt haben wir den Herrn Merz und das Saarland, das hat überhaupt nichts mehr mit der Bundespolitik zu tun. da gehen die Merz-Fans ja so weit. Ich hab diesen Tweet gelesen, es ist der Wahnsinn. Das ist die letzte Niederlage der Merkel-CDU.
Ist noch ein Altlasten.
Ja, genau. Und die Saarland-CDU, die war ja eh so links, ja, und deswegen kann man das ja nicht im März anlasten und so weiter. Ich garantiere dir, wäre Annegret Kramp-Karrenbauer immer noch CDU-Chefin, das wäre ja sowas von ihre Niederlage. Und offensichtlich hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja aus dem Saarland kommt, dann etwas höhere elektorale Erfolge verzeichnet als die CDU jetzt. Ja, also von daher, diese unglaublich heuchlerischen Doppelstandards, wenn man da immer versucht, seine jeweils Haltung quasi zu rechtfertigen mit den Ergebnissen aus den Landtagswahlen. Wenn in den Bundesländern irgendwas toll läuft und im Bund nicht, dann zeigt das eben ganz klar die Qualitäten der jeweiligen Landespolitik. Und wenn es umgekehrt läuft, dann gilt es aus irgendeinem Grund immer nicht. Und da findet einfach jeder und jede immer irgendeinen Grund, warum das Ergebnis der Landtagswahl genau das bestätigt, was man schon immer gesagt hat. Und deswegen könnte ich jetzt einstimmen und sagen, ja, da sieht die CDU jetzt, dass sie ganz offensichtlich dieses und jenes machen muss, aber ich halte es für Quatsch, weil die saarländische Wahl ist eine Wahl des Saarlands. Das ist ein bisschen eine Tautologie. Ungefähr so wie das Saarland hat nur die Größe des Saarlands. Aber es ist halt wahr. Ja, ich bin kein Experte für Saarland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war genau einmal dort und da war ich zum Campen. Und das ist mittlerweile, das war 2009. Und ich glaube, das führt uns auch noch zu einem anderen Thema, weil 2009 war auch Landtagswahl im Saarland. Und damals hat die Linke 30% der Stimmen bekommen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass alle dann prophezeit hätten, dass das jetzt eine ganz große Signalwirkung für den Bund hat. Das war auch eine saarländische Spezialität. Und ich wüsste jetzt nicht, warum die absolute Mehrheit für die SPD und die 23 fehlenden Stimmen für die Grünen da quasi nicht eine saarländische Spezialität sein sollten.
Ja, was natürlich ist, ist natürlich insofern wichtig, als dass wir ja ein sehr föderales Land sind und die Bundesregierung durchaus auch immer für verschiedene Sachen Unterstützung im Bundesrat braucht. Und von daher ist jetzt eine SPD-geführte für das Bundesland, das neu dazukommt, natürlich für die Ampel potenziell hilfreich.
Ja, definitiv, das schadet nicht. Ich meine, es verschiebt jetzt die Machtgleichgewichte nicht massiv. Ich glaube, die Mehrheit ist genauso groß oder klein wie vorher in Begriffen von, haben wir eine 50% Mehrheit oder haben wir eine Zweidrittelmehrheit, weil sie die beiden einzig relevanten Schranken letzten Endes sind. Aber ja, klar, das hilft ihnen natürlich. Und wenn sie jetzt in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein das auch noch quasi hinbekommen, eine irgendwie ampelige Mehrheit in diesen Bundesstaaten hinzukriegen, das hilft. Aber sie werden das Sondervermögen auch mit diesen beiden Landtagswahlen nicht ohne die CDU durch den Bundesrat kriegen. Und im Bundestag brauchen sie die Stimmen der CDU ja zwangsläufig auch, wenn sie an der Verfassung rumschrauben wollen. Deswegen, ja, klar, ist natürlich nice, aber so oder so wird es jetzt nicht dermaßen viel verschieben, was das anbelangt.
Ja, oder hast du ja wahrscheinlich dann auch keine Untersuchungen oder Zahlen dazu gesehen. Aber es ist tatsächlich interessant, die Frage, wie sehr überhaupt so das bundesweite Bild in so Landtagswahlen mit reinspielt. Also du hast natürlich klar, du hast ja klare Lager, wo man sich gar keine Gedanken macht, was man wählt. Und dann wählt man halt einfach, egal ob Landtag oder Bundestag. Aber ich glaube ja schon, dass ein bisschen das, was auf Bundesebene passiert, damit reinspielt. Aber wie du schon gesagt hast, das wird ja völlig überbewertet. Das sind ja dann einfach nur Leute, die dann da sitzen und sich die Ergebnisse angucken und dann 5000 Zeichen dazu schreiben müssen. Und das dann auch für Leute interessant sein muss, die nicht aus dem Saarland kommen. Ne? So werden dann die Sachen dann so produziert. Das wird ja ganz oft überwertet. Ich habe heute Morgen in der Medienrundschau des Deutschlandfunks, was ja sozusagen mein mittlerweile mehr oder weniger mein einziger Zugang zu vielen deutschen Zeitungen ist, viel, viel näher komme ich denen meist gar nicht, hatte ich was ganz Witziges gelesen. Da haben sie die Frankenpost zitiert, also eine lokale Zeitung. Und da steht erst, ja, wer Hans, also der Tobias Hans, der CDU-Mann, der konnte nicht vom Amtsinhaberbonus profitieren. Also sie haben ja gegeneinander, sind angetreten, vorher große Koalition und dann, und da musste ich wirklich schmunzeln, und dann kommst du zur SPD-Topfrau, Anke Rehlinger, also ich zitiere das jetzt, Anke Rehlinger hingegen mischt schon seit Januar 2014 als stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr vorne mit, also da im Saarland. Und jetzt kommt's, und bundesweit ist sie als Vize der SPD bekannt. Sie konnte sich so über Jahre als feste Größe und Kümmerin etablieren, etwas, das Hans abgeht. Weil ich sehr lachen musste, weil also wenn irgendein Saarländer, ein Wähler, eine Wählerin im Saarland wüsste, wer Vize der SPD ist und das an irgendeiner Stelle irgendeine Rolle da spielen würde, wo man im Saarland das Kreuz macht. Also das ist halt völlig viel zu viel, völlig absurd, da was reingelesen.
Das ist totaler Quatsch. Also diese Dinger, die kann ich ja eh immer leiden, wenn die das so sagen, als was man diese Personen kennt. Ich meine, wir gehören ja echt schon so zu den Top 5% der Nachrichtenkonsumenten in Deutschland, würde ich sagen, so wir zwei. Und ich kenne die meisten von diesen Leuten nicht. Ja. Viele Leute wissen ja gar nicht, welche Parteien zur Wahl stehen, ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, also die Vorstellung, dass das irgendwie signifikante Verschiebungen mit sich bringen würde, das ist mit Sicherheit relevant innerhalb der Partei. Ja, das ist völlig fair. Dass quasi der Ruf von so einer SPD-Vize bei SPD-interner Politik eine Rolle spielt, klar. Aber bei den allgemeinen Wahlen, wo es in die Bevölkerung auch rausgeht, das sehe ich überhaupt nicht. Vielleicht täusche ich mich da auch massiv und bin selber der Outlier, aber ich kenne, von Leuten um mich herum hat mich jetzt noch nie jemand im Smalltalk drauf angesprochen. Und wie stehst du zur grünen Vizevorsitzenden von Baden-Württemberg? Ich wüsste nicht mal, wer das ist. Ne, ich kenne den Kretschmann und ich müsste jetzt echt schon wieder hart überlegen, wer gerade in der CDU am Sitz ist, sozusagen. Ich glaube, mir fällt es gerade echt auch gar nicht ein. Ja, und wie gesagt, ich gehöre ja schon eher zu den politisch interessierteren Personen.
Mhm. Ja. Genau, also das geht mir ganz genauso. Ich hätte das auch, wenn man mich vorher gefragt hätte, wer ist denn gerade SPD-Vize oder gerade Unionsvize, wüsste ich auch nicht. Also das ist schon ein bisschen übertrieben einfach an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, also ja, wahrscheinlich spielt das auf der Landtagsebene nicht so eine große Rolle, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl aktuell, und das, ich weiß halt nicht, ob das jetzt eher nur ein Gefühl ist oder ob das tatsächlich zutrifft. Also wir beiden sind ja jetzt, sagen wir mal, eher im gleichen Lager, also auf jeden Fall nicht auf der konservativen Seite, sondern eher auf der anderen Seite. Und die letzten Jahre Bundesregierung unionsgeführt, die ungefähr 200 Jahre Merkel-Regierungen, die haben sich sehr lähmend angefühlt. Und jetzt aktuell, es ist natürlich sehr undankbar, was die aktuelle Bundesregierung da jetzt gerade durchmachen muss, als noch relativ frische Regierung und da die ganzen Altlasten da jetzt so, die strategischen Entscheidungen, die da so getroffen wurden, sowas mitzutragen. Aber nichtsdestotrotz habe ich gerade auch von der Art und Weise, wie auch gerade zumindest auf Bundesebene auch Kommunikation gemacht wird, da so ein Gefühl, wo ich für mich persönlich immer gerade feststelle, ja, ich fand das schon alles damals ziemlich zermürbend und lähmend, also eine sehr lähmende Politik, die ich in Deutschland wahrgenommen habe. Und das findet gerade, und ich merke gerade, das geht anders. Und ich habe gerade das Gefühl, ich habe, obwohl ich dem negativ gegenüberstand, wie unter Merkel regiert wurde, habe ich jetzt gerade den Eindruck, dass ich da mir gar nicht bewusst war, wie weit weg von einem Potenzial von einer anderen Politik das gewesen ist. Und das sehe ich gerade, wie Habeck zum Beispiel auch in den Interviews und so weiter ist. Und ich sage das jetzt hier im Kontext von einem Saarland, weil ich das Gefühl habe, dass da schon, wenn man so ein bisschen so Nachrichten ab und zu schaut, man das zumindest gerade, man muss ja nicht mit den Personen selbst beschäftigen, aber man sieht gerade, dass Politik auch, dass die anders sein kann, als wie es ganz viele Leute jetzt seit wirklich, wirklich langer Zeit einfach in Deutschland kannten. Und das kann schon auf einer unterbewussten Ebene, nicht, dass man sich wirklich Gedanken macht über Inhalte oder über Personen, sondern eher so von einem schwer benennbaren Gefühl kann das schon mit reinschwingen. Aber wobei du ja gesagt hast, ich habe jetzt die Umfragen nicht immer gesehen, aber du sagst, die Umfragen haben sich ja jetzt in den letzten Wochen oder Monaten auch nicht so stark im Saarland geändert, dann würde das zumindest dem widersprechen. Aber zumindest für mich...
Meint ja auch Bundesebene.
Ach so, ich meinte
die Bundesumfragen, die haben sich nicht großartig verschoben.
Ja gut, ich weiß nicht, wie sich das dann in den Wahlen dann wirklich dann widerspiegeln wird, aber zumindest für einen Teil der Bevölkerung, zu der ich mich zähle, da sieht man jetzt schon, ja, das geht tatsächlich anders. Ich habe mir das nicht nur damals eingebildet, dass man oder vorgestellt, irgendeine Traumwelt, in der auch Politik anders kommuniziert werden kann und da man auch Dinge vielleicht anders machen kann und vielleicht auch mit Überzeugung rangehen kann an manche Sachen zumindest, dass man gerade aktuell sehen kann, okay, das geht. Und das ist natürlich jetzt nicht in jedem Punkt irgendwie genau da, wo man das persönlich möchte oder so, sondern einfach nur ganz konkret, da ist eine Truppe an Top-Politiker, Politikerinnen und wie gehen die das Thema Regieren grundsätzlich an?
Ja, da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich habe da auch auf dem Blog erst vor ein paar Tagen einen Artikel drüber geschrieben im Kontext von der Haushaltsdebatte, wo ich die Reden von Merz und von Baerbock analysiert habe. Und ich komme da zu demselben Schluss wie du, ja. Da ist tatsächlich ein komplett neuer Tonfall eingezogen. Und ich musste auch so ein bisschen, ein bisschen Kreide fressen, weil ich habe das bisher, also ich hatte das quasi vor dem Regierungswechsel immer so ein bisschen abgestritten. Ich war da, glaube ich, zu naiv ist das falsche Wort, aber ich hatte da einen blinden Fleck sozusagen, was das anbelangt. Und quasi dieser, ich habe den Phantomschmerz nicht gespürt, nicht so sehr, wie ich ihn hätte spüren sollen, glaube ich. Und habe da dann immer etwas arg bereitwillig quasi drüber weggewedelt, dass das unter mir Merkel schon quasi komplett neutralisiert worden ist. Also da war ich, glaube ich, wesentlich zu freundlich zur politischen Kultur unter Merkel früher. Und umso positiver überrascht bin ich jetzt und umso glücklicher mit dieser ganzen aktuellen Entwicklung. Ja. Das kann ich nur unterstreichen. Ich würde noch was aufgreifen, was du vorher erwähnt hast, wo du meintest, dass die Bundespolitik da gerade wenig tut, sozusagen, das auf diese Wahlen im Saarland Einfluss hatte. Und ich würde es auch genau umgekehrt sehen. Ja? Auch die Dinge, die nicht passieren, die drehen da ja genauso. Unter den paar Zahlen, die ich bisher zum Saarland gesehen habe, ist mir aufgefallen, einerseits, dass die WählerInnenwanderung zwischen CDU und SPD quasi 1:1 das ist, was bei der letzten Wahl passiert. Ich meine, das ist ein gigantischer Umschwung. Das sind 14% oder knapp, die da gewechselt haben. Also ein riesiger Shift zwischen den beiden Parteien. Und das betrifft zum einen vor allem alte Menschen. Also wenn man sich quasi anguckt, wer jetzt SPD gewählt hat, das ist wirklich die Generation 50 oder sogar 60 plus. Also die ganzen RentnerInnen haben ihre Gefolgschaft zur CDU und zur AfD aufgekündigt und sind zur SPD gegangen. Also das sind ganz, ganz merkwürdige Wanderungen, die man da teilweise sehen kann. Von der Linken brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die hat sich ja komplett zerlegt. Ja, ich habe es ja vorher erwähnt, ungefähr 30% hatten die damals um 2009 rum. Und jetzt haben sie 2,5. Das ist also eine solche Implosion.
Aber auch, ich würde sagen, gerechtfertigt.
Völlig. Und ich bin auch total glücklich, das zu sehen. Deswegen habe ich hier vorher schon von Schadenfreude und einer schwarzhumorigen Amüsiertheit gesprochen. Das Gleiche gilt ja auch für diese Chaosveranstaltung der Grünen im Saarland. Ich meine, dass die jetzt damit vielleicht dann den 23 Stimmen tatsächlich den Einzug verpassen. Zeigt ja einmal mehr, abstimmen lohnt sich. Und zum Zweiten ist es irgendwie so der passende Schlusspunkt für dieses Debakel bei der Bundestagswahl, wo sie nicht zugelassen worden sind. Also erneut, ich habe zu wenig Kenntnisse über das Saarland, aber das muss ja ein totaler Schweinestall sein, die Grünen im Saarland, einfach was das Organisationsgrad und Professionalität angeht. Vielleicht brauchen die das auch echt, dass die rausfliegen, dass das ganze Personal abtritt und dass sie sich dann neu aufstellen können. Ähnlich wie die FDP 2013 bis 2017. Das war für die Partei auch offensichtlich ziemlich erfolgreich. Und vielleicht brauchen es die saarländischen Grünen auch, keine Ahnung. Ich halte generell ich bin ganz großer Freund von eher strukturellen Ansätzen für die politischen Sachen. Ich habe, und da fühle ich mich tatsächlich jetzt bestätigt, weil ich habe die ganzen letzten 2-3 Jahre gesagt, das hängt nicht so sehr an den Personen, wie immer getan wird. Ja, der Friedrich Merz wird nicht signifikant die elektoralen Geschicke der CDU verändern, weil die Probleme, die die CDU hat, sind struktureller Natur. Die entziehen sich einer einzelnen Person. Und ich denke, das zumindest können wir in der Landtagswahl auch beobachten. Ja, das ist einfach unabhängig vom Personal. Das passiert in den Bundesländern, das passiert im Bund. Ja, es gibt dann halt immer wieder so einzelne Länder, die dann gegen den Trend laufen, wie jetzt das Saarland, ist dann plötzlich der SPD eine absolute Mehrheit beschert. Aber das sind halt Ausnahmen. Die Trends sind trotzdem überall dieselben und scheinen sich auch nicht großartig zu ändern. Und was wir eben sehen können, sind dann solche Zahlen, wie dass über ein Drittel der Wählenden im Saarland sagt, dass sie nicht wissen, wofür die CDU steht. Also offensichtlich tut die klare Kante von Merz nichts für diese Leute. Also dieser erhoffte Effekt ist so weit.
Und im Saarland keine Position zum Gendern?
Ja, also total verrückt, der ganze Tankstellenpopulismus, der ganze Kram, worüber in den sozialen Medien unter interessierten Leuten wie uns geredet wird, worüber in den Medien geredet wird, das kommt überhaupt nicht an. Ja, wie kann man sagen, die CDU im Saarland hätte keine klare Position? Du hast da den Typen, Hans... Der CDU-Chef eben, der da diese Selfie-Videos vor der Tankstelle macht und da irgendwie diese Position raushaut und verzweifelt versucht, den Gender-Kulturkampf zu machen und die WählerInnen sagen so, CDU, steht die für irgendwas? Und ich, wie gesagt, mir ist das völlig unklar, weil offensichtlich stehen die für was, aber der Eindruck scheint nicht anzukommen. Und die Hälfte aller CDU-Wählenden im Saarland sagt, die CDU kümmert sich nicht genug um Arbeitnehmende. Nee, und auch hier, das sind absolute Warnsignale, und die werden überhaupt nicht diskutiert, und die sind ja schon seit Jahren konstant. Und da tut Merz nichts, Laschet nichts, Kramp-Karrenbauer nichts, da tut der jeweilige CDU-Landesvorsitzende nichts. Das ist, da kann ich auch nicht drüber pampern mit Gender-Stern kämpfen. Das sind strukturelle Probleme, genauso wie die SPD strukturelle Probleme hat. Das, und wie gesagt, das scheint mir da dann eher das Bild zu verwischen, aber jetzt bin ich fertig und lass dich.
Ja, nee, genau, aber darauf wollte ich auch nochmal rauskommen auf die CDU und was du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist ja tatsächlich interessant. Also ich habe ja schon lange befürchtet, dass wenn Merkel abtritt, dann hat man da ein Machtvakuum in der Partei. In der Partei rumort es ja schon die ganze Zeit, weil sie die Partei in die Mitte gerückt hat und viele da auf der mittleren Ebene, sage ich jetzt mal, eher wieder weiter weg von der Mitte wollen für ihr eigenes Profil und so und vielleicht für von den eigenen Selbstverständnis her. Und diese Republikanisierung sozusagen, also sie werden wie die Republikaner in der USA, ist ja schon eine Befürchtung, aber interessanterweise können sie ja gar nicht diesen ganzen Kulturkampfmist, mit denen die Republikaner in den USA arbeiten und damit ihre eigene Wählerschaft quasi vorgaukeln, auf ihre Seite zu sein und dann ständig Dinge verabschieden, die ihre eigene Wählerschaft schaden, das kann die Union hierzulande gar nicht führen, weil die Union gar nicht diesen rechten Medienkomplex hat, den man in den USA hat. Ne? Also es gibt ja kein deutsches Fox News, das dann quasi Merz als den letzten Kämpfer gegen die Woke-Gender-Social-Warriors irgendwie aufnehmen könnte oder irgend so ein Blödsinn. Sodass dieser ganze, ganz offensichtlich opportunistische Unsinn, den man da versucht hoch zu jazzen, der verpufft ja dann einfach und die Wähler fragen sich, was ist das hier? Was will die eigentlich machen, die Union? Was soll die eigentlich sein? Das ist schon nochmal interessant. Ich bin schon gespannt jetzt. Also klar hat da Merz wahrscheinlich gar nicht so viel hier Einfluss auf so etwas. Aber wie viele solche schlimmen Landtagswahlen kann er als neuer Vorsitzender der Union überleben, bevor es dann ihn an den Kragen geht?
Ja, ich gehe davon aus, der kann die alle überleben, tatsächlich, weil das wird ihn freuen, das zu hören, aber er ist in der CDU alternativlos. Ich meine, die CDU hat jetzt zwei Vorsitzende innerhalb von genauso vielen Jahren im Endeffekt komplett verbrannt und in den Boden gerammt. Die können das jetzt nicht nochmal machen. Das können die sich nicht leisten. Die sind jetzt auf Gedeih und Verderb festgelegt auf Merz. Die haben den hochgejubelt, die haben ihn zum Messias und zum Retter der CDU stilisiert. Und davon kommen die jetzt auch nicht mehr weg. Ich meine, den Armin Laschet, den konntest du problemlos fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, weil begeistert war von dem nie jemand. Und die Kramp-Karrenbauer ja genauso. Aber er ist ja, er war ja jetzt durch diese drei Wahlen, durch diese drei Anläufe, die er gebraucht hat, um Vorsitzender zu werden und diese ganzen Hoffnungen, die eher konservativere Zeitgenossen und Zeitgenossinnen an ihn rangeheftet haben, hat er ja eine viel größere Fallhöhe, als das die anderen haben. Und es ist nicht so, als ob die Partei davon unabhängig wäre. Ja, also wenn die jetzt Merz wieder fallen lassen würden und sich wieder auf eine Seelsuche begehen würden und quasi schon wieder Deutschland sucht den Super-CDU-Vorsitzenden aufführen. Es gibt ja auch keine Person, die da logisch übernehmen könnte. Das wäre dann schon wieder so ein Casting von lauter so bestenfalls mittelmäßig begabten Leuten. Da steht dann schon wieder Jens Spahn da. Was muss ich mir da vorstellen? Und Norbert Röttgen?
Ja, drei mittelalte bis ältere Männer in grauen Anzügen.
Ja, aber ich meine,
niemand unterscheiden kann.
Ist irgendjemand heiß auf Spahn versus Röttgen? Folge 3. Also ich sehe einfach keine Alternative. Die müssen an Merz festhalten. Das ist sein Glück. Der kann jetzt alle diese drei Wahlen verlieren. Er kann behaupten, das ist der letzte Überrest der Merkel-CDU sozusagen. Das ist dann, kann man sich auch noch positiv reden. Ja, da wird sozusagen, werden alte Zöpfe abgeschnitten und das ist halt ein bisschen schmerzhaft oder sowas. Ja, irgendwie in die Richtung. Und er kann einfach darauf warten, dass das passiert, was in der Politik immer passiert, nämlich, dass die Leute irgendwann die Regierung nicht mehr leiden können und diesem nicht leiden können, an der Wahlurne bei irgendeiner Landtagswahl Ausdruck verleihen. Das wird irgendwann passieren. Vielleicht schon in Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen, vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht erst übernächstes Jahr, aber ich verwette hier offiziell Geld drauf, es passiert vor der Bundestagswahl 2025. Und dann kann Merz sich hinstellen und sagen, mein Kurs hat sich durchgesetzt, ich hatte recht von Anfang an. Und alle werden sagen, jawohl, Friedrich, so schaut's aus. Und das ist die Dynamik. Und die CDU ist darauf festgelegt. Die haben gar keine andere Wahl. Und wenn die mal ein paar Landtagswahlen verloren haben, Und dann gewinnen sie mal eine mit 32% oder sowas. Dann können sie sagen, was für ein gigantischer Erfolg.
Und, ja, klar.
Ich meine, das ist ja genauso wie Olaf Scholz mit den 25% bei der Bundestagswahl. Das ist das gleiche Ergebnis wie 2017. Damals war es eine 2013. Aber damals war es eine Niederlage und jetzt ist es ein gigantischer Erfolg. Ja, es kommt immer drauf an, wie man drauf schaut, ne? Und genauso wird es da auch sein, denke ich.
Immer von welcher Seite man auf das Glas schaut und wie rum man es hält, sozusagen. Ja, das ist für die SPD, dadurch, dass sie ja auch aus einer großen Koalition kommt, das wird interessant sein, wie das dann alles dann auch nochmal verargumentiert wird, weil wir kommen ja jetzt schon auch wirtschaftlich in schwierige Zeiten und nicht vorhersehbar, wie sich das alles mit dem Krieg entwickeln wird. Aber zumindest die Grünen, ja, ich weiß nicht, was die FDP machen wird, aber zumindest die schweren Zeiten, die kommen, die kann man nicht einfach, das wird wieder so eine Kommunikationsherausforderung, dass die schweren Zeiten, die kommen, nicht der aktuellen Regierung in die Schuhe geschoben werden, sondern dass man schon konkret immer sagen muss, ohne dass man jetzt den schwarzen, dass es aussieht, würde man den schwarzen Peter einfach woanders hinschieben, dass man ganz konkret in den kommenden Wahlkämpfen sagt, das Schlamassel mit dieser Abhängigkeit, in der wir sind von den russischen Rohstoffen und weswegen wir jetzt diese Probleme haben, die sind maßgeblich unionsgemacht. Das sind 16 Jahre unionsgeführte Regierungen, die uns da in diese geopolitische Abhängigkeit, sehenden Auges oder nicht sehenden Auges, völlig egal, aber da wurde halt 16 Jahre lang schön gemächlich der Karren in den Dreck gefahren und da sitzt er jetzt und irgendjemand muss den da jetzt rausziehen. Wählerinnen sehen dann halt nur, wer da gerade an der Macht ist und was dann gerade an der Tankstelle, was es dann kostet. Aber das glaube ich, also bin ich mal gespannt, ich habe da nicht so viel Hoffnung drin, aber ich hoffe, aber man hat trotzdem ein bisschen Hoffnung, dass es dann entsprechend von der Kommunikation dann in der Öffentlichkeit dann auch so dargestellt wird, wie es auch gekommen ist. Aber was ich noch sagen wollte, was du ja gesagt hast zum Personal in der Union, ich glaube schon, dass das auch alles, das sind schon alles Merkel-Altlasten, aber mehr, nicht im Sinne von, dass da noch die alte Merkel gerade ist, sondern im Sinne von, dass Angela Merkel einfach auch viele Leute in der Union auch abgesägt hat. Ich meine, sie hat ja auch Merz damals erfolgreich vor 400 Jahren abgesägt, wo er dann verbittert zum Hedgefonds gegangen ist, bis er jetzt wieder zurückgekommen ist für seine große Revenge. Und das ist schon auch ein Problem, ne? So eine riesen Partei, eigentlich so ein riesen Apparat. Und also da wird es ja personell immer so schnell, so dünn. Also zum Teil, auch in den letzten Merkel-Regierungen war, da hast du das Gefühl, die Union besteht aus 5 Leuten, die dann quasi alle Stühle in den Ministerien besetzen müssen. Und wenn dann einer nicht mehr in einem Ministerium nicht mehr will oder das nicht mehr machen will oder sowas, dann muss der andere halt darauf rutschen, damit man ein bisschen hin und her wechselt. Und das ist halt schon etwas, womit die Union, glaube ich, auch längerfristig noch zu kämpfen haben wird. Was, glaube ich, auch eins, was wir in der frühen Folge auch schon mal gesagt haben, die Union ganz lange einfach ein Machtgarant war, wo man sich auch nicht anstrengen musste, wo man einfach in die Posten so reingerutscht ist und dann drin gesessen hat. Und ganz ehrlich, wir haben ja gesehen, wie Deutschland auch die Pandemie in Anführungszeichen gemeistert hat. Man sieht es halt an vielen Stellen, wie einfach schlechte Politik hier gemacht wurde. Nicht im Sinne von schlecht, dass sie es nicht geschafft haben, aus eigener Sicht die Macht zu halten, sondern schlecht im Sinne von gestaltend, im Sinne von etwas für die Bevölkerung machen. Und also es sind ja ganz viele Sachen, ne? Also man ist den einfachen Weg gegangen und konnte das einfach machen, weil man immer darauf setzen konnte, dass man die Posten dann hat. Und da ist schon, ja, strukturell schon, da hat die Partei noch, glaube ich, noch viele Jahre noch ganz schön was zu tun, bis sie da wirklich hoffe, dass da irgendwann noch wieder Besseres kommt. Also aktuell ist sie die beste Opposition, die Deutschland je hat und wird das hoffentlich auch noch lange bleiben, weil für mehr ist da einfach kein personelles Material in der Partei, zumindest nach außen hin zu sehen.
Ja, das führt uns alles jetzt schon ziemlich weit weg vom Saarland und in die lang versprochene, lang angekündigte und hoffentlich bald mal gemachte Folge, die sich dann wirklich tiefer mit der CDU beschäftigt. Aber ich sehe die gleiche Tendenz, ja, um das quasi noch so kurz als Ausblick darauf zu machen. Aktuell sind zumindest die Chancen für Olaf Scholz sehr gut, dass er länger als bis 2025 Kanzler bleiben kann. Ich denke, so viel kann man schon sagen. Ob er die Chancen nutzen kann und ob noch irgendwelche andere Mist passiert, der das dann unterwegs rauskegelt sozusagen, sei mal dahingestellt. Aber zumindest ohne äußere Einflüsse sehe ich diese Dynamik sich so schnell nicht drehen. Ich würde allerdings tatsächlich noch mal kurz aufs Saarland selbst zurückkommen, weil wir hatten es ja schon erwähnt, ja, die FDP ist rausgeflogen, die Grünen sind rausgeflogen.
Vielleicht ist man noch nicht ganz raus.
Ja, mhm. Aber wenn sie reinkommen, dann dermaßen dann knapp, dass sie ja, sich's ja auch nicht unbedingt auf die Fahnen schreiben können. Ja, also sie sind zumindest die Verlierer ja der Herzen, um es mal so zu sagen. die Linke ist weg. Und insgesamt, was war es, 23,5% aller wählenden Stimmen sind durch die 5%-Hürde gefallen. Was einmal mehr die Diskussion wieder aufs Tablett bringt, wie zeitgemäß ist die 5%-Hürde. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Debatte, die mit Landtagswahl um Landtagswahl bei der von den im Bundestag vertretenen Parteien immer so ein, zwei, vielleicht sogar drei nicht reinkommen, wird es zwangsläufig immer stärker aufs Parkett kommen, sozusagen.
Und das habe ich aber gar nicht auf dem Schirm. Was müsste denn, wo würde das denn entschieden, wo müsste das denn passieren? Kann das jedes Landtag für sich entscheiden oder muss das auf der Bundesebene, muss das einheitlich sein dann in allen Bund-Ländern oder wie ist das?
Die Länder können das meines Wissens nach selbst entscheiden. Also die Hörendenschaft möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber das steht, glaube ich, in den jeweiligen Landesverfassungen drin.
Okay.
Zumindest beschäftigt sich das saarländische Verfassungsgericht gerade damit. Das ist mein Anhaltspunkt da dafür. Weil die haben jetzt ein Statement rausgehauen, ich habe das auch in die Shownotes, dass sie quasi nicht der Überzeugung sind, dass die 5%-Hürde sozusagen ihrem ursprünglich gedachten Zweck noch dermaßen dienlich ist. Erneut, das ist eben tatsächlich was, das über das Saarland rausgeht, weil diese ja Debatte, die wird definitiv nicht nur im Saarland geführt. Ja? Also das ist, wenn das hochkommt, dann wird es eine allgemeine Bewegung werden. Und da hat uns auch das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen ein Einsnest gelegt mit der Aufhebung der 5%-Hürde für die Europawahlen seinerzeit. Weil das ja quasi der große Präzedenzfall ist. Und ich muss sagen, ich bin echt kein Freund von der Abschaffung der 5%-Hürde. Einfach deswegen, ich sehe keinen großen Wert, wenn die ganzen Splitterparteien ins Parlament kommen. Bei der Vorstellung, dass die Partei Abgeordnete ins Parlament schickt, da wird mir schlecht. Das ist ungelogen, ich habe da noch lieber AfD-Leute im Parlament sitzen, weil das ist wenigstens eine Partei und nicht ein zynischer, in Anführungszeichen, Spaßhaufen, der da irgendwelchen Unfug macht oder so eine reine Splitterpartei, die einfach nur Spoiler sind für alles andere. Im Saarland hat die Tierschutzpartei 2,5%. Ich habe keine Ahnung, warum. SaarländerInnen, bitte erklärt mir, warum ist die Tierschutzpartei im Saarland so stark? Aber die haben genau den gleichen Wert wie die Linke im Endeffekt erreicht. Ja, und das heißt, würden wir quasi die Hürde so weit absenken, dass auch die Linke reinkommt, dann wäre die Tierschutzpartei jetzt in Fraktionsstärke im saarländischen Landtag. Wie wollen wir denn da noch vernünftig Koalitionen bilden? Also da sehe ich eher die Wählenden irgendwo ein bisschen in der Pflicht, weil dass die 5%-Hürde existiert, ist bekannt. Es gibt Umfragen vor der Wahl, die mir schon mal sagen können, welche Parteien da reinkommen und welche nicht. Und ich meine, klar, bei sowas wie FDP und Grüne jetzt ist es halt knapp. Das kann mal so ausgehen, aber das ist halt gegebenenfalls Pech. Aber wenn ich eben diese ganzen anderen Splitterparteien wähle, ja, das sind ja fast 2/3 von diesen 24%, die nicht auf FDP und Grüne entfallen. Da kann ich den Leuten nicht helfen. Also ich muss wissen, dass diese Stimmen verloren sind. Und ich finde es irgendwie blöd, dann zu sagen, ja, die Leute wählen irgendwie unverantwortlichen Mist zusammen, lass uns denen mal entgegenkommen. Vielleicht ist das auch eine extreme Position von mir, aber ich bin gar kein Freund von dieser Diskussion. Ich mag die 5%-Hürde. Ich finde die ziemlich sinnvoll. Ich halte es für einen ganz, ganz großen Irrweg, von der wegzugehen.
Da hast du jetzt zum Abschluss ein ganz schön großes Fass versehentlich aufgemacht. Das ist ein interessanter.
Das war das Saarland.
Interessante
das
Frage. Ja, das ist typisch Saarland. Ja, das ist tatsächlich eine schon interessante Frage. Da müssen wir vielleicht mal irgendwann mal auch mal eine Folge dazu machen. Vielleicht am besten da irgendwie eine Politikwissenschaftlerin oder so jemanden finden, die sich damit beschäftigt, ganz konkret, dass man darüber mal spricht. Grundsätzlich stimme ich dir weitestgehend zu. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich die beste Sache so ist, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich auf Landesebene würde ich sagen, ja, weil es dann halt schon, weil ja die Höhe, die Flughöhe dann, ne, wie viele Wähler überhaupt dann, Wählerinnen dann an die Urne müssen, niedriger ist. Auf der Bundesebene halte ich eine niedriger, ich war schon für sinnvoll, einfach um neuen Parteistrukturen auch einfach eine Chance zu geben, einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann einfach auf der Parteiebene mehr, weiß ich nicht, Wettbewerb oder Austausch oder sowas hinzubekommen, weil so ist es ja. Wenn du diese Hürde hast, hast du einfach, du hast die Auswahl zwischen 3, 4, 5 maximal oder du wirfst deine Stimme weg. Und wenn bei denen nichts dabei ist, das dir zusagt, dann hast du eben Pech gehabt, weil die anderen, die du wählst, nie über die Hürde kommen. Und ich habe das ganz konkret jetzt einfach als, als Vater von zwei kleinen Kindern jetzt einfach auch in der Pandemie und auch bei der Wahl gemerkt. Ich glaube, dass da, wenn da die Hürde nicht gewesen wäre, oder wenn wir sagen, statt 5% wären wir auf der Bundesebene bei 2 oder 3% gewesen, also niedriger, dann hätten, glaube ich, auch zum Teil auch frustrierte Familien, auch andere Parteien gewählt, die dann reinkommen. Also, ob das sinnvoll ist, ja. Also, wie gesagt, ist so ein Thema. Also ich finde das interessant, einfach zu fragen, was das mittelfristig und langfristig für Auswirkungen auf die Parteienlandschaft hätte. Und du hast natürlich recht, die Gefahr besteht natürlich, dass es sehr viel stärker zersplittert und dann es sehr schwer wird, dann überhaupt noch regierungsfähige Koalitionen zu finden. Auf der anderen Seite wäre natürlich es besser, wenn man nicht nur zwischen 2 oder 3 großen Bürokratien wählen muss und friss oder stirb. Also das ist ja immer Pro und Contra ist.
Die Gefahr, die ich halt sehe, ist dann, dass du effektiv immer die gleiche Regierung kriegst. Aber wie gesagt, das müssen wir dann in einer eigenen Folge, glaube ich, ausdiskutieren. Genau. Wenn irgendjemand unter der Hörendenschaft Ideen hat, wen man da einladen könnte, wer da Experte oder Expertin ist, gerne in die Kommentare hauen. Genau. Mir fällt jetzt gerade spontan niemand ein, aber wir gehen da mal ein bisschen auf die Suche.
Genau.
Genau, so, das wäre es von mir soweit zum Saarland. Einige der Trends können gerne anhalten, unter anderem die beste Opposition aller Zeiten und die Implosion der Linken. Die FDP und die Grünen dürfen gerne in den Landtagen bleiben. Die AfD könnte noch raus, aber das wäre jetzt so die persönliche Wunschliste sozusagen. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass das Saarland gut fährt mit der neuen...
Viele Grüße an alle Hörerinnen im Saarland.
Genau. Hoffen wir einfach mal, dass das jetzt gut fährt mit seiner neuen absoluten SPD-Regierung und wir werden schauen, wie das weiterläuft. Soweit von heute unsere unqualifizierten Kommentare zum Thema.
Wie immer.
Genau, wie immer. Und wir sehen uns hoffentlich bald mit einem neuen Thema wieder.
Bis dahin, ciao.